Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hongler und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen.
Herzlich willkommen beim Steuerrechtspodcast der Universität St. Gallen. Mein Name ist Ralf Imstepf, ich bin Assistenzprofessor hier an der HSG und heute bei mir ist Peter Hongler.
Hallo Ralf, es ist etwas ungewohnt, dass wir die Rollen vertauschen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Peter, möchtest du dich auch noch vorstellen oder kennt man dich?
Nein, mein Name ist Peter Hongler, ich bin Professor hier für Steuerrecht.
Okay, sehr gut. Das Thema heute ist die subjektive Steuerpflicht bei der Einkommensteuer und der Gewinnsteuer. Und da habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet. Die erste Frage wäre, ja, was bedeutet es rechtlich eigentlich, subjektiv steuerpflichtig zu sein?
Ich glaube, man kann das ganz einfach darstellen. Subjektiv steuerpflichtig ist, wenn ich verantwortlich bin, gegenüber der Steuerbehörde die Steuer zu bezahlen. Also das ist der große Unterschied. Das ist nicht zwingend die gleiche Person, die Steuer dann wirtschaftlich wirklich bezahlt, sondern einfach diejenige, die haftbar gemacht werden kann. Jetzt im Bereich Mehrwertsteuer wäre das eben das Unternehmen, das die Leistung anbietet und dann die Mehrwertsteuer einnimmt und nicht der Konsument, der die Mehrwertsteuer de facto dann bezahlt. Das ist unter subjektiver Steuerpflicht zu verstehen.
Und bei der Einkommensteuer, was sind die Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht?
Genau, das Schweizer System, das Einkommensteuersystem, wie eigentlich alle Einkommensteuersysteme auf der Welt oder fast alle, die unterscheiden unterschiedliche subjektive Steuerpflichten, und zwar die beschränkte und die unbeschränkte Steuerpflicht. Beginnen wir mal mit der unbeschränkten Steuerpflicht. Da gibt es zwei unterschiedliche Fälle. Der eine ist, der steuerliche Wohnsitz ist in der Schweiz. Und das habe ich, wenn ich hier die Absicht habe, dauernd zu verbleiben. Und das andere ist der steuerliche Aufenthalt. Und beim steuerlichen Aufenthalt geht es immer um eine Anzahl Tage, die ich erfüllen muss. Also ich habe vielleicht gar nicht die Absicht, hier dauernd zu verbleiben, aber ich bleibe einfach genügend Tage in der Schweiz, konkret 30, wenn ich einer Erwerbstätigkeit nachgehe, oder 90, wenn ich das nicht tue. Das wäre mal die unbeschränkte Steuerpflicht. Jetzt vielleicht noch zur beschränkten Steuerpflicht. Da knüpfe ich eben nicht an persönliche Kriterien an, sondern daran, ob ich gewisse Einkünfte in der Schweiz erziele. Und da macht der Gesetzgeber, gibt uns eine Liste vor an Einkunftsarten. Wenn die aus einer Schweizer Quelle stammen, dann habe ich eine beschränkte Steuerpflicht.
Was sind das so für Einkunftsarten?
Genau, das wichtigste Beispiel ist die Erwerbstätigkeit in der Schweiz. Also ich habe einen ausländischen Arbeitnehmer, der wohnt in Deutschland und arbeitet für ein Schweizer Unternehmen und ist vielleicht 50 Tage in der Schweiz oder 10 Tage in der Schweiz oder nur 2 Tage in der Schweiz, und dann löst das bereits eine beschränkte Steuerpflicht aus.
Wieso heißt es eigentlich unbeschränkt und beschränkte Steuerpflicht?
Genau, unbeschränkt und beschränkt, und ich glaube, wir bleiben mal noch bei der Einkommensteuer. Unbeschränkt bedeutet, dass mein weltweites Einkommen besteuert wird. Also da muss ich dann wirklich die Hosen runterlassen und alles offenlegen, was ich an Einkünften erziele weltweit. Und bei der beschränkten Steuerpflicht, da ist eben beschränkt eine Steuerpflicht nur auf die Einkünfte, die ich aus dieser bestimmten Quelle erziele. Eben dann zum Beispiel die Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit.
Wie ist es eigentlich, wenn ich Einkünfte erziele, indem ich meine Ferienwohnung in Italien vermiete?
Genau, jetzt gibt es bei der unbeschränkten Steuerpflicht zwei oder drei wichtige Ausnahmen. Die erste Ausnahme sind Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen im Ausland. Das ist ausgenommen. Ich muss die Einkünfte deklarieren, damit die Steuerprogression richtig berechnet wird. Aber diese Einkünfte werden nicht besteuert. Also sind für den Steuersatz maßgebend, aber sie werden nicht besteuert. Das heißt, für dein Ferienhaus oder für deine Wohnung in Italien, die du vermietest, diese Einkünfte musst du deklarieren, aber sie werden nicht besteuert. Vielleicht noch die zweite. Die zweite Ausnahme betrifft ausländische Betriebsstätten. Also wenn ich ein Unternehmen betreibe und im Ausland dafür Räumlichkeiten miete, eine feste Geschäftseinrichtung habe, dann sind die auch ausgenommen von der Schweizer Einkommensteuer.
Dann habe ich mit meinem Ferienhäuschen in Italien nochmal Glück gehabt. Wir sprechen ja nicht nur über die Einkommensteuer, sondern auch über die Gewinnsteuer. Gibt es dort wesentliche Unterschiede?
Also sicher, was gleich ist, dass man auch bei der Gewinnsteuer zwischen beschränkter und unbeschränkter Steuerpflicht unterscheidet. Die Kriterien sind selbstverständlich andere. Die unbeschränkte Steuerpflicht bei den juristischen Personen, die liegt vor, wenn ich den Sitz habe in der Schweiz oder die tatsächliche Verwaltung. Also eines von beiden, ich muss nicht beides haben, aber eines der beiden Kriterien reicht aus. Und bei der beschränkten Steuerpflicht gibt wieder der Gesetzgeber eine Liste vor an Tätigkeiten, in Anführungszeichen, die eine beschränkte Steuerpflicht in der Schweiz auslösen.
Okay, also ist eigentlich im Ergebnis ziemlich ähnlich, zumindest von der Konzeption her.
Genau, die Liste der beschränkten Steuerpflichten ist natürlich eine andere, weil eine juristische Person kann nicht eine Erwerbstätigkeit ausüben. Da sieht man dann beispielsweise vor, dass eine ausländische juristische Person in der Schweiz eine beschränkte Steuerpflicht hat, wenn sie eine Betriebsstätte hat hier. Wiederum eine feste Geschäftseinrichtung.
Eine juristische Person ist ja eigentlich, wie es der Name sagt, eigentlich ein komplettes Rechtskonzept, also irgendeine Fiktion, die durch das Recht geschaffen wird. Die existiert ja nicht tatsächlich, nicht so wie eine natürliche Person, oder die kann man nicht angreifen. Die Frage ja, wäre es nicht besser, wenn die juristischen Personen auch transparent steuerlich behandelt würden? Also wäre es nicht besser, wenn man immer auf die natürliche Person greifen würde?
Genau, vielleicht noch zum Begriff der transparenten Behandlung, oder? Was man da steuerlich meint, ist, dass man die Entität eigentlich an sich ignoriert. Das wichtige Beispiel sind ja die Personengesellschaften. Also Personengesellschaften, die sind zwar mehrwertsteuerpflichtig, da sind sie ein Steuersubjekt, aber bei der Einkommens- und Gewinnsteuer werden sie ignoriert, also sie werden transparent behandelt. Man rechnet also die Einkünfte der Personengesellschaft direkt den Gesellschaftern zu. Jetzt zu deiner Frage. Ja, das ist eine Fiktion juristisch, dass es diese juristischen Personen gibt und b, dass man die einer besonderen Steuer, der Gewinnsteuer, unterwirft. Das wäre nicht zwingend. Man könnte auch darauf verzichten. Aber es hat Vor- und Nachteile. Und der große Nachteil ist, dass es in der praktischen Umsetzung fast unmöglich ist. Man stelle sich mal vor, man müsste den Gewinn der UBS auf Tausende von Aktionären zuteilen jedes Jahr. Ich glaube, das wäre praktisch unmöglich. Aber vielleicht eine Klammerbemerkung. Es gibt Länder, da hast du die Wahl, ob eine Entität eben transparent besteuert werden soll oder nicht. Man spricht ja auch in den USA zum Beispiel von diesem Check-the-Box-System. Also da kann ich bei gewissen Entitäten entscheiden, ob ich jetzt sage, das ist eine juristische Person für Steuerzwecke oder eben darauf verzichte und eine transparente Behandlung wähle.
Sehr gut. Wenn wir jetzt schon über die internationalen Verhältnisse sprechen, kann es möglich sein, dass ich an mehreren Orten subjektiv steuerpflichtig werde?
Genau, das ist nicht nur möglich, sondern auch sehr häufig. Man muss da mehrere Konstellationen unterscheiden. Eine wichtige ist, dass ich zum Beispiel in zwei Ländern unbeschränkt steuerpflichtig sein kann. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben den Sitz einer Gesellschaft in Deutschland, aber die Gesellschaft wird effektiv in der Schweiz verwaltet und die tatsächliche Verwaltung reicht ihr aus. Und jetzt kann Deutschland sagen, ja, ihr habt ja den Sitz in Deutschland, wir behandeln diese Person als unbeschränkt steuerpflichtig und die Schweiz sagt, ja, ihr seid ja tatsächlich verwaltet in der Schweiz. Und dann haben wir eine Doppelbesteuerung.
Und wie wird die beseitigt? Oder muss ich lernen, mit der umzugehen?
Wie wird die beseitigt? Wir haben mit etwa 100 Ländern haben wir Doppelbesteuerungsabkommen. Und diese Doppelbesteuerungsabkommen sehen für ganz unterschiedliche Konstellationen dann Lösungen vor. Jetzt in unserem Fall ist dann normalerweise die Regel, dass dasjenige Land gewinnt, in dem die tatsächliche Verwaltung ist. Das wäre jetzt die Schweiz. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen kollidiert eine unbeschränkte Steuerpflicht mit einer beschränkten Steuerpflicht. Also ich habe eine Doppelbesteuerung nicht, weil ich in zwei Staaten unbeschränkt steuerpflichtig bin, sondern in einem unbeschränkt und im anderen beschränkt steuerpflichtig.
Ich kann mir vorstellen, es gibt ja nicht nur Besteuerungskonflikte auf internationaler Ebene, sondern auch interkantonal. Wie wird das dann dort vermieden?
Genau, vielleicht nehme ich hier das zweite Beispiel. Also ich habe eine beschränkte Steuerpflicht in einem Kanton und eine unbeschränkte Steuerpflicht in einem anderen Kanton. Ein Beispiel wäre, ich wohne im Kanton Zürich und habe eine Betriebsstätte, einen Geschäftsbetrieb hier im Kanton St. Gallen. dann würde der Kanton St. Gallen sagen, ich besteuere das, was du hier hast. Und der Kanton Zürich würde sagen, ja, du bist unbeschränkt steuerpflichtig in Zürich, ich besteuere deine weltweiten Aktivitäten. Und hier ist das Spannende, dass wir eine Bestimmung haben in der Bundesverfassung, die besagt, dass die interkantonale Doppelbesteuerung verboten ist. Und basierend auf diesem Verbot hat jetzt das Bundesgericht über Jahrzehnte einzelne Fälle geklärt. Das heißt, man hat für Dutzende Konstellationen gerichtlich Regeln festgehalten, wer jetzt das Besteuerungsrecht hat, oder? Und das hat ganz viele praktische Auswirkungen. Zum Beispiel, dass Lohneinkünfte in der Schweiz werden am Wohnort besteuert. Das könnte man auch anders regeln. Man könnte auch sagen, dass Lohneinkünfte im Arbeitsort, am Arbeitsort besteuert werden, das heißt dort, wo ich tätig bin. Und das hat das Bundesgericht einfach irgendwann festgelegt und für eben Dutzende Konstellationen hier Regeln aufgestellt durch Anwendung dieses Verbots der interkantonalen Doppelbesteuerung.
Also haben wir auch hier eine Lösung. Peter, vielen herzlichen Dank für deine Auskünfte zur subjektiven Steuerpflicht.
Vielen Dank.